Im ersten Rennen kam der Robin zu mir und sagte, Jochen, ich kann mit dem nicht arbeiten, ich gehe. Ich sagte, Entschuldigung. Ich sagte, ich bin nur wegen dir hier. Ich sagte, ich habe nur unterschrieben bei ATS wegen euch. Da sagte, ich kann mit dem nicht arbeiten. Der lässt sich nicht arbeiten, der weiß alles besser. Sagt jedem Mechaniker, wie er den Schlüssel zu halten hat, Schraubenzieher, was auch immer. Es geht nicht. Ich habe da mit dem Schmidt noch geredet, ne? Und es war aber fruchtlos leider. Das war so zu schade. Dann kam der Unfall in Silverstone, wo hinten was abbrach, so ein Uniballgelenk. Und dann immer diese Reden von dem Günther Schmidt. Ah, ich musste noch mal prüfen lassen, was da bei dir kaputt ging eigentlich. Ob da überhaupt was kaputt ging. Und lassen zwei Bescheid, knallt er gleich rein, wenn du so mit mir redest. Sag, ich bin doch kein Idiot.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Heute Teil 2 mit Jochen Maas, der hier aber sowas von durch die Decke gegangen ist. Danke für eure zahlreichen Reaktionen. Also falls ihr zu den wahrscheinlich wenigen gehört, die den ersten Teil nicht hören konnten, unbedingt nachholen. Und alle anderen möchte ich jetzt nicht mehr lange auf die Folter spannen. Nur eine wichtige Sache noch vorab und das ist mein heutiger Partner, Mercedes-Benz Classic Partner. Das Netzwerk von Spezialisten für euren klassischen Mercedes-Benz. Den für euch und euer Fahrzeug passenden Standort findet ihr ja unter www.mercedes-benz.de/classicpartner. Und die autorisierten Mercedes-Benz-Werkstätten sind nicht nur die richtigen Ansprechpartner rund um euren Mercedes-Benz, sie sind auch attraktive Arbeitgeber. Das gilt auch und im Besonderen für die Mercedes-Benz Classic-Partner, bei denen neben den neuesten Fahrzeug- und Antriebstechnologien zusätzlich auch noch historische Technik zum Arbeitsalltag gehört. Vielfältig, abwechslungsreich und interessante Themenfelder. Allen, die auf der Suche nach einem spannenden Arbeitsplatz sind, kann ich den Jobfinder unter www.zukunft-mit-stern.de empfehlen. Dort findet ihr neben Stellenangeboten von Mercedes-Benz Autohäusern auch Angebote für Praktika und Ausbildungsplätze. Sagt es also auch euren Kids und Enkeln weiter, wenn sie gerade in der Phase der Berufsorientierung sind. Dann ist die Seite www.zukunft-mit-stern.de die richtige für euch. Alle Links und Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und hier ist jetzt der zweite Teil mit dem Formel-1-Fahrer aus den beschaulichen Dörfern in Bayern. Hier ist Jochen Maas.
Ich liebte Pferde und heute noch. Pferde sind für mich wie Hunde. Die gucken dich an, genauso. Die haben so eine gleiche Kopfform, so ganz eigenartig. Und die haben so was im Blick. Ironischerweise gibt es eine Geschichte, die ist eigentlich ganz bemerkenswert. Ein alter Mercedes, ein 680er Autobahnkurier, irgend sowas, aus dem Jahr 29 oder 27. Mhm. Großer Motor, schönes Auto, haben damals einen Spanier gekauft und da kam der die Unruhe in Spanien, Franco-Kriege und das und jenes. Und die lebten unten in Jerez de la Frontera. Ich nehme an, die hatten auch so Sherry States oder irgend sowas. Und hier auf der Fahrertür war noch neben ein Gewehreindruck von der Kugel, von der Gewehrkugel, die nicht durchging. Weil sie zu weit weg war vermutlich. Aber die Beule haben sie nie rausgemacht. Die blieb drin. Hätte genau den Fahrer getroffen. Aber das Blech war dick genug und die Kugel war schon so langsam, dass sie dann nicht mehr zu viel Schaden anrichtete. Aber jedenfalls, das Auto stand in Schloss Diek hinter mir. Das war nach Deutschland gebracht worden zu dem einen, der eben auch da war. Der sprach ein Deutscher, ein unheimlich netter, der gut Spanisch, Katalanisch sprach und Spanisch und so weiter. Und der hatte das Auto also raufgebracht. Der war mit der Familie zusammen auch schon älter. Ja. Na gut, das Auto stand laufend hinter mir. Und ich habe das dann irgendwann so mal mitgekriegt. Das Auto war leise. Es hatte kein lautes Geräusch. Aber irgendwann habe ich mich rumgedreht. Ich sagte, das Auto spricht schon die ganze Zeit mit mir. Es erzählt mir die ganzen Jahre, die Jahrzehnte des Lebens in Spanien. Ja. Der Familie, ja. Von dem Auto. Und weißt du, warum mich das operiert hat? Weil ich an einem Stall stand, irgendwann kurz vorher, und da war ein Pferd mit grauen Nüstern, auch ein altes Pferd, und ich stand dann auch so in diesen Boxen mit den Türen, mit den niedrigen, guckte so drüber und guckte mich an, so unverwandt. Und wie er da manchmal so leise. Und guckte mich aber an, so unverwandt. Wirklich. Und dieses Pferd, dieser alte Pferdekopf, der war sowas von sympathisch. Und das Pferd war so berührend auch in dem ganzen Wesen, dass ich da, ich habe mit dem Pferd da so schweigend kommuniziert. Und so war das mit dem Pferd und dann das Auto, das hat mich so daran erinnert. Da war plötzlich so eine Verbindung da zwischen diesem Pferd und diesem alten Auto. Hatte auch graue Nüstern und das war alles so. Und das sind so Zusammenhänge, das berührt dich irgendwo, wenn du so ein bisschen so veranlagt bist, dass du auch sowas spürst und dafür offen bist. Und das ist sehr lehrreich. Also ich mag das irgendwo. Ich mag es für mich so.
Bist du gläubig? Oder glaubst du eher
an spirituelle Sachen? Nein, ich glaube an etwas, was jeder in sich trägt. Ja. Wirklich. Und ich brauche keine großen Kirchen. Ich mag Kirche, eine Kirchenstruktur, nicht wegen des Glaubens. Ich mag sie nur, weil sie einfach schön sind. Mhm. Weil sie beeindruckend sind und weil es Orte der Ruhe sind. Mhm. Und wo du irgendwo, weißt du, wenn ich Weihnachten, wir waren evangelisch groß geworden, meine Mutter war zwar Katholikin, aber protestantisch getraut. Mein Vater war ein Protestant vom Norden. Und wir gingen dann immer in die evangelische Kirche und die war einfach schlichter, weiß mit dem Holz, Dinger und so weiter. Es hatte was. Und das mochte ich gerne, ja. Mhm. Und es ist nicht der Glauben an sich. Ich dachte mir, Glauben, jeder trägt Gott in sich. Und der Gott ist interpretierbar. Bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Es gibt gewisse Regeln. So die 10 Gebote, wenn du so willst. Ja. So quasi. Deswegen gibt es sie auch. Die sind schlicht und eigentlich nachvollziehbar. Und auch, ja, für jeden irgendwo relevant. Ja. Aber die hat jeder in sich. Die haben wir. Das schießen wir alle in den Wind und kehren so unter den Teppich und haben damit nichts mehr zu tun. Ja. Und das ist das Verkehrte. Ja. Und das ist eigentlich so leicht. Weißt du, du brauchst nicht deinen Nächsten in den Arsch treten, weil er nichts getan hat. Wirklich und so weiter.
Entschuldigung, ja, stimmt. Das ist kaum ausgedrückt. Alles gesagt. Ne?
Ja, eben. Ja. Und sind so Sachen. Deswegen im Glauben ist wichtig, aber es sind so Sachen, weißt du, da sage ich mir, wir hatten gute Schulen eigentlich in Deutschland, wir hatten gute Philosophen, wir hatten gute Möglichkeiten, auch philosophisch und irgendwie spirituell weniger, aber doch irgendwo mit allen 6 Sinnen beieinander, die das Leben angehen konnten. Und heute wird es hektisch, die humanitäre Erziehung haben wir weggeworfen. Weißt du, wenn mir der Lehrer sagte, wenn du rauskommst aus der Schule, wenn du mal draußen im Leben bist, Ellbogen benutzen, dich durchsetzen, sage ich, aber es ist doch ein Geben und ein Nehmen. Es sind doch nicht nur wir sind doch keine einzelnen Personen dann nur noch, das sind doch so viele Menschen. Und wir müssen uns doch gegenseitig irgendwo leben lassen und auch nur miteinander umgehen können. Ach was, du hast keine Ahnung, wirst schon sehen, wie das aussieht später. Ja. Und so, aber so war es halt. Ich meine, da hast du viel lernen können bei manchen Berufszweigen, sei es die Seefahrt, aber auch bei der Rennerei. Ja. Weißt du, du hast eine gewisse Lebensdemut, hast du da auch erlernen müssen vielleicht. Ja. Oder schon gehabt. Und dann konntest du gewisse Dinge anders umsetzen.
Ja, und du hast natürlich immer diese Todesgefahr. Ne? Ich glaube, das lässt einen auch anders leben. Also wenn man das so hört, wie ihr zum Beispiel auch gefeiert habt als Gegenpol zur Rennerei. Oder hast du das nie so wahrgenommen, diese Gefahr, nach den Unfällen, die du hattest, gleich beim ersten Rennen?
Ich habe die wahrgenommen oder mitgenommen als den gefährlichen Teil der Rennerei, von dem ich wusste und immer hoffte, wenn es passiert, dass ich dann noch davon weggehen kann. Mhm. Und dass ich wieder gesund werde und dass ich eben wieder weiterfahre. Deswegen, das hat mich von dem Moment, wie in Silverstone, das war der einzige, der richtig wehtat von ringsherum und so, aber das hat mich nicht in keinster Weise berührt, negativ. Da habe ich nie drüber nachgedacht, ob ich nochmal rennen fahre oder nicht. Ich wusste, das kann passieren. Damit habe ich immer irgendwo gerechnet, so und dachte mir, naja, hoffentlich, aber dann so, bitte, dass es weitergeht und so weiter. Und das sind so Sachen, weißt du, ich habe keine Angst vor solchen Sachen.
Du hattest als bei McLaren als Teamkollegen Fittipaldi, haben wir schon kurz drüber gesprochen, und James Hunt. Wer war der härtere Gegner?
Na gut, es waren eigentlich keine, ich möchte sie gar nicht vergleichen, die beiden. Mhm. Die sind jede Beziehung. Nicht nur, dass die Fahrer anders waren, auch die Zeiten haben sich von Jahr zu Jahr verändert. Mhm. Und der Emerson war noch, sagen wir, geprägt von einer etwas früheren Formel 1 Zeit, wenn es nur 1, 2, 3 Jahre waren, wo er so durch die Ränge lief und dann Weltmeister wurde auch noch, 1974 mit dem McLaren. Mhm. Und er war natürlich jemand. Und ich kam dann als Nummer 2 dazu und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte Emerson, ich will nicht sagen im Griff, aber ich konnte mit ihm gleichziehen. Ich war manchmal schneller als er und so weiter. Und es waren schon für mich so eigentlich normale Entwicklungsstufen und so weiter. Und er ging dann weg und machte sein eigenes Team auf, was seinen eigenen Worten nach einer seiner größten Fehler im Leben war. Kommt sogar mit einem Designer, der guten Willens war, aber vielleicht dann doch nicht so 100% wusste, was er tat. Dann kam plötzlich James Hunt. Und James Hunt kannte ich nur aus der Formel 3-Zeit. Der wurde rausgeworfen damals in dem Team, weil er zu viele Autos kaputt gemacht hat. Und haben sie mich genommen für ihn. Und er war nicht schneller als ich. Er war nur in England natürlich wohl gelitten. Und er war natürlich ein Typ, der gut ankam im Volk, weil er sich so verkaufte und irgendwo, ich will nichts Schlechtes über James sagen, absolut nicht. Ich habe ihn immer erlebt als Spaßvogel und so. Er hat sich dann nur sehr manchmal zügellos entwickelt. Und das ist eigentlich schade, weil ich fände es ja gut, wenn es noch gäbe.
Ja.
Aber er macht da ein paar Sachen, die hätte sich schenken können. Aber so war es halt leider. Und es gab damals, als James dann bei mir, als ich mit ihm dann im Team war, wir waren nicht weit auseinander. Jetzt hat Nummer 1 im Team immer den besseren Motor. Mhm. Der hat so zwischen 12 und 18 PS mehr, was so eine Menge Zeug ist. Bei 450 PS und dann das mehr und dann das Drehmoment vielleicht noch damit verbunden. Und dann ist es natürlich als Nummer 2 Fahrer zu akzeptieren. Dann musst du das Beste draus machen. Das habe ich probiert, das ging auch ganz gut. Und ich war ja manchmal schneller als James, also es war nicht so, dass der uns einsam wegfuhr. Aber dann gab es ab Mitte des Jahres Motoren für 3 Teams, Lotus, Tyrrell, McLaren. Für die Nummer 1 Fahrer, Andretti, Scheckter, James. Motoren, die hatten 70 PS mehr, nicht 17, 70. Ich habe das wusste ja kein Mensch. Das wusste nicht mal die Teamchefs.
Aber die durften es nicht wissen.
Cosworth-Motoren, ne? Cosworth-Motoren, ja. Die wollten damit nur zeigen, dass sie die Formel 1 wieder dominieren könnten mit ihren Motoren.
Ja.
Durfte aber natürlich erstmal keiner wissen. Die wollten von Ford noch mehr Geld haben, damit sie da das Ganze eben für alle produzieren konnten. Die Motoren wurden sofort nach dem Rennen konfisziert von den Cosworth-Leuten. Die hat kein Team jemals aufgemacht oder was auch immer. Und na gut, gab sicherlich Einzelfälle, die wussten es schon, aber die haben Mund gehalten. Und ich habe das erfahren von dem Keith Duckworth in den 90ern, als ich kommentierte damals. Und da habe ich mich nachträglich, obwohl ich schon irgend sowas vermutete, doch sehr geärgert. Weil das hat so dein Leben im Grunde in andere Bahnen gelenkt.
Ja, klar.
Damit kann man, muss man halt umgehen.
Ja.
Aber war natürlich schon, da waren diese 3 Autos, die dir immer um die Ohren fuhren. Und die Fahrer dachten, die wären so hübsch. Und das war natürlich schon immer irgendwo ein bisschen grotesk. So. Du konntest manchmal, wenn einer ausfiel, wirst du vielleicht noch Dritter, was mir 2, 3 Mal passiert war.
Ja.
Aber nur dann. Und am Nürburgring, das letzte Rennen, und das ärgert mich mit am meisten, im Nassen, wo dieser 70 PS Vorsprung oder Vorteil nivelliert wurde durch das Wetter und die Umstände. Und ich mit meinen Slicks als Einziger dann eben den Vorteil hatte, dass ich wirklich besser fahren konnte damit und den eben auch wegfuhr und 40 Sekunden vorne lag, 50 Sekunden vorne lag und dann durch die roten Flaggen und natürlich durch den Unfall von Niki Lauda abgebremst wurde. Und das ist natürlich schon irgendwo auch so der klassische Unfall, der auch dein Leben verändert. Jetzt hätte ich den letzten Grand Prix am Nürburgring noch gewonnen.
Das stimmt, ja.
Und der erste Deutsche nach dem Krieg.
Ja.
Ja. Der Kraft Trips hat es nicht geschafft, leider.
Und ihr wart ja ungefähr gleich auf.
War keiner da. Also, wir waren ja sicher. Ja. Und ich hätte ihn gewonnen. Mhm. Und da war das, dachte ich mir, toll. Und ich bin gefahren und guckte mir so auf die Finger da vorne und dachte mir, diese Hände an diesem Lenkrad im M23, das letzte Rennen auf der Nordschleife, habe ich natürlich nicht so gedacht. Aber was aber ich so im Nachhinein so empfunden habe, das sind so Empfindungen, die sind natürlich schon irgendwo schön, wertvoll und dann auch irgendwo ein bisschen zurechtstutzend. Na gut, so war es, wie es war. Du kannst ja nicht über so ein Rennen, über den unglücklichen Ausgang für dich so reden, wenn du weißt, genau nebendran ist dein,
ist Niki Lauda,
eigentlich dein guter Freund Niki Lauda, er war ja ein guter Freund, fast tödlich verunglückt. Mhm. Und ich fuhr dann noch am Abend mit der Marlene runter ins Krankenhaus nach Mannheim oder Ludwigshafen, weiß nicht mehr genau. Der Arzt sagte damals, die war sehr nett, muss ich sagen, die Ärzte, die war doch gut. Die sagten, ja, Jochen, die Brüche hat er ja keine gehabt, aber so diese Verbrennungen, die sind keine lebensbedrohlichen Verbrennungen. Das Einzige, die verätzte Lunge, das ist, macht uns doch Sorgen, wirklich, und so weiter. Und damit ging natürlich dann Hand in Hand auch diese Verätzung wieder oder diese Vergiftung der Nieren, die dann später wieder zu schaffen machte. Er hatte eh schon Probleme mit den Nieren gehabt durch irgendwas anderes und so weiter. Also das war immer so.
Dein Leben begleitet.
Ja, ja, klar.
Wo du Teamkollege von James Hunt warst, hast du das, was in Rush im Film dargestellt wird, so diese Konkurrenz zwischen den beiden, hast du das mitbekommen? Beziehungsweise Konkurrenz und ja eigentlich auch Freundschaft oder so eine gewisse Sympathie füreinander, oder?
Habe ich das mitbekommen? Der Chris Hemsworth rief mich an aus dem Büro in Australien, hier.
Der Schauspieler von James Hunt.
Ja, ja, und wollte eben ein bisschen wissen, wie der James Hunt eigentlich wirklich war.
Ja.
Und ich habe natürlich ein Bild gezeichnet, so wie ich das empfand, aber positiv, durchaus. Ja. Mit auch ein paar Verrücktheiten von James, die er hatte, und so weiter. Also, den hat er auch, finde ich, verdammt gut dargestellt. Mhm. Und diese Freundschaft und dieser Wettbewerb zwischen einem Niki Lauda und dem James, der war gut rübergebracht vom Brühl und auch vom Hemsworth. Das haben die sehr gut gemacht. Und du hast nur irgendwie natürlich das ein bisschen glorifiziert, Hollywood-Style, dann hinterher darstellen können und wollen auch. Und der Niki war für mich irgendwo der Tapferere. Der hatte irgendwo nach diesen ganzen Problemen, die er hatte, mit denen, der hat hinterher noch 3 Weltmeisterschaften, 2 gewonnen, 2. Und das war schon super. Der ließ sich nie hängen. Der hatte unglaublich viel Mut, Niki. Und er hat es auch, so wie er lebte, sein Leben etwas günstiger gesundheitlich beeinflusst. Sonst hätte er das gar nicht machen können, weil er war nie so stark oder so fit und wie man es vielleicht ihm gewünscht hätte. Aber er war dann doch immer da. Und er hat immer vom Kopf her war er unglaublich gut.
Also ich glaube, Niki Lauda war wirklich ein harter Hund. Also mit den körperlichen Einschränkungen, die er hatte, was man ja immer wieder so leicht gehört hat, was du sagtest mit den Nieren auch, ich glaube, jeder andere von uns hätte schon aufgegeben. Also ich spreche für mich, du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, der war schon Kämpfer sein ganzes Leben lang. Ne?
Das war er wirklich. Ja, war clever, ein intelligenter Junge. Mhm. Und er hat das Beste aus dem gemacht, was ihm seine familiäre Situation auch geboten hatte. Mhm. Also das war von ihm clever ausgenutzt und hat es gut gemacht. Also, aber da musst du aus dieser Situation haben oder du machst es wie ich, kommst aus der Seefahrt, du bist happy go lucky und machst es eben anders. Und hast dann bloß das Pech, dass du vielleicht politisch nicht versiert oder smart genug bist, um das dann einfach in noch geschicktere Bahnen zu lenken. Und das ist etwas, was ich mir vorwerfen muss. Aber das tue ich mit einem halb zugeklappten einen Auge.
Ich wollte gerade sagen, es war ja auch so okay. Wie war das denn mit dem Teamchef Teddy Mayer? War das ja damals bei McLaren? Wie ist der denn mit James Hunt klargekommen mit seinen Eskapaden? Oder hat er den manchmal immer versucht, so ein bisschen... Es gab eine Maximalanzahl an Mädels, die mit durften in die Box.
Ich war ja zuerst mal schon bei McLaren, natürlich mit Emerson.
Ja.
Und da war ich schon mal der erste sort of kritische, blickausharrende Jochen als Deutscher. Drüben bei den Engländern. Ich weiß noch, das erste Mal, ich kam rüber nach Castellet mit meinem Motorrad, mit Motorradstiefeln an, Stiefelchen, schön eleganten. Der Teddy hat mich dann als erstes mal gefragt, Teddy Mayer, sagte, you fit? Dann habe ich gesagt, sure. Sagt er, okay, let's run a lap. Dann sind wir gerannt, er mit seinen Rennschuhen, Turnschuhen. Ich bin meinen Cowboy-Stiefeln damals.
Die kannst du in der Runde.
Und er rannte dann immer so neben mir und erzählte ihm alles Mögliche. Dann hat er schon gesehen und sagte, okay, you're fit. Und das hat mich noch beeindruckt. Ich war ja auch immer, ich wusste eins, das Einzige, was du wirklich bringen kannst mit in Eigenhilfe, Eigenregie, ist, dass du fit bist, dass du auf den wirklich, dass du immer in Topform bist, so ja. gut du kannst.
Ja.
Kann eine Krankheit geben, kann das, jenes. Aber wenn es irgendwie geht, musst du genau das mitbringen. Da verlässt sich das Team drauf, dafür wirst du bezahlt und dafür fährst du.
Mhm.
Und so, das habe ich immer irgendwo im Vordergründig im Kopf gehabt. Und so war es ja auch. Ich habe bei den Superstars damals in England und weltweit, was wir dann gemacht hatten, immer super abgeschnitten, als einziger Rennfahrer dabei. Der Walter James war auch kurz dabei. Scheckte war mal gut. Scheckte hat auch gewonnen, mhm. aber der hat gewonnen unter anderen Regeln, weil es in Israel stattfand und er war ja jüdisch. Oder ist es immer noch? Und dadurch hat er da leichte Vorteile gehabt. Aber wir waren immer so pari, maximal für ihn pari.
Dann einziger Sieg, ja, war Barcelona. Einziger richtiger Sieg.
Barcelona war ein etwas skurriles Rennen eigentlich. Ja. Dieser einzige Formel 1 Grand Prix, den ich gewinnen durfte, war eigentlich ein bisschen absurd, weil die Leitplanken waren zwar dran gesteckt, aber die Bolzen hatten keine Muttern hinten drauf. Und das war, wir haben das durch Zufall entdeckt, da haben wir überall geguckt und siehe da, es waren mutterlose Schrauben. Da habe ich gesagt, das kann wohl nicht wahr sein. Da habe ich gesagt, haben die FIA, die Sunshine Boys, wie wir sie nannten, die liefen also da rum, die haben sich also um nichts gekümmert.
Okay.
Und dann ging es los, haben die ganzen Teams, natürlich auch die Strecke, die Streckenbetreiber, die haben dann natürlich dann die ganzen Muttern noch nachträglich draufgebracht auf diese langen Schrauben und so weiter. Und da ging es schon immer um, wir boykottieren das Ganze, weil das ist alles zu unsicher. Und der Franco in Spanien, ich sag, das geht sich nur mit großen Schwierigkeiten aus. Das würde ich nicht unbedingt machen oder auch vorschlagen. Aber was ich sagen würde, ich als jüngerer Formel-1-Fahrer, nicht von Jahren jünger, sondern von meiner Fahrzeit, von den Fahrjahren her, von meiner ganzen Erfahrung mit den Kollegen. Ich sage, warum tun die nicht so, als würden wir ein Rennen fahren und schleichen dann rum oder fahren ganz normal? So im Verkehrstempo, ohne Rennen zu fahren. Mhm. Das wäre es doch. Das wird demonstrativ, ja, das ist doch gut. Eine Riesenidee, genauso machen wir es. Na gut, da stand mal am Start. Start ging los. Die ersten, die sich rauskegeln, waren die Ferraris und so weiter vorne. Und das war schon. Der Emerson fuhr gar nicht. Der wollte also gar nicht fahren.
Mhm.
Na ja, gut, dann habe ich das Rennen durfte ich dann gewinnen. Weil ich fuhr normal. Ich bin flink gefahren, aber so, nachdem ich gesehen hatte, dass sich überhaupt keiner dran hielt ja. an diese Idee. Naja gut, dann war der Unfall passiert, Stammel im Patsche.
Ja.
Da lagen die ganzen Brocken rum, da fuhren wir alle langsam. Oder ich fuhr langsam, weil ich war jetzt erstmal der Einzige, der an der Stelle gerade vorbeikam. Und dann überholte mich der Jackie noch, rechts mit seinem Lotus. Dann habe ich ihn schnell wieder überholt, unten dachte ich mir, just in case. Und darum habe ich das gewonnen. Das wurde abgebrochen. Es gab halbe Punkte, weil die Strecke, die gefahrene Zeit zu kurz war. Also es war leider ein sehr unglamouröser Sieg eines Grand Prix. Aber statistisch bin ich zumindest auf den Steinen drüben eingelassen in irgendwelchen Wänden. Da waren die letzten 4 Jahre vor diesem Rennen eben in Stein gefasst und ich war unten, meine Kinder haben das mal gefunden, zufällig.
Okay.
Und da war ich unten der Letzte natürlich. Ja. Dann haben sie es fotografiert, haben es mir geschickt, haben es noch irgendwo, aber ich muss mal vergrößern. Das sind so diese etwas ironischen Zufälle und dann natürlich so Rennen wie Nürburgring. 75 hatten wir Probleme mit den Reifen. Das heißt, wir konnten keine Runde fahren auf dem Nürburgring, ohne dass die Reifen kaputt gingen.
Mhm.
Goodyear flog eine Jumbo-Ladung voller Reifen von Akron, Ohio, rüber nach Deutschland und die wurden dann in mühseliger Arbeit auf alle Felgen umgepriemelt. Aber wir standen dann am Start am Sonntag. Wir hatten alle Unfälle, mehr oder weniger schlimm, aber ich hatte auch einen mit dem McLaren, war nicht allzu viel kaputt, aber dennoch vorne so Aufhängung und das und jenes durch den geplatzten Reifen im Training. Ja, dann kam der Start. und neue Reifen, alle waren happy. Und ich fuhr rum und ich kam dann, ich hatte nur Startplatz 6, ich weiß nicht mehr genau. Und kam dann runter und war dann im Flugplatz, war ich dann Vierter, glaube ich. Der Ronny verhüpfte sich ein bisschen und ist links raus ins Gebüsch. Ich habe mich noch bedankt bei ihm. Naja, und dann kam Schwedenkreuz und dann ging es unter Arenberg und dann runter in die Fuchsröhre und Fuchsröhre fährst du voll. Ja, und ich kannte die anderen, die vor mir waren, es waren drei Autos noch. Ich war Vierter und dachte ich mir, die kriegst du. Ich hätte gewinnig, dachte ich mir so. Dachte ich aber nur. In der Fuchsröhre unten drin löst sich die ganze Lauffläche meines rechten Vorderrads. Das war einer von der alten Bauart. Der Reifen, konntest du aber nicht sehen. Die waren alle schwarz, rund, glatt, schön.
Nicht markiert.
Nicht markiert.
Ja, schön.
Na gut, da flog ich da unten raus. Also nicht unten in der Senke, sondern hoch kommt er dann links. Und dann bin ich rechts in die Leitplanke. Kannst du nicht bremsen. Mhm. Du so mühsam so ein bisschen und schaltest runter, damit er hinten ein bisschen sich verlangsamt. Kommst dann mit 270 an und durch die Senke, boah, und dann flapp, 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 löst sich das Rad vorne. Die Lauffläche des Gummis. Naja, und dann flog ich raus und dann schrien die Zuschauer erstmal, Idiot, kannst dich langsam vorne in der ersten Runde. Die wusste nicht, was war.
Ja, klar.
Ich kam schon kaputt an. Ja. Das hat mich auch gewurmt, wirklich. Dachte ich mir, mein Gott, das sind so diese, wie kommt dieser Reifen nach meinem Auto? Mhm. Zu meinem Team?
Klar.
Jochen, ich habe keine Ahnung. Musste Goodyear fragen. Stand ich bei Goodyear da in der Schlange. Es war absurdes Zeug. Wirklich dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Das ist doch irgendeiner, der da was plant. Das kann doch nicht sein.
Klingt fast so, aber gut.
Ja, da war der James noch bei Heskes.
1978 war dann das Ende mit McLaren oder 1977 war das letzte Jahr.
Und 77. Dann, ja.
77 und 78 kam ATS, Günther Schmidt.
Gut, das war natürlich eine tragische, dumme Nummer, auch von meiner Seite her tragisch dumm eigentlich, weil ich wollte eigentlich, mit ATS hatte ich ja nichts im Hut, bloß der Günther Schmidt hatte ja damals March gekauft. Mhm. Und hatte den Robin Hurd gehabt, mit dem ich gut zurechtkam, als Ingenieur, Designer. Und die ganzen Mechaniker, die waren gut. Und March, ich hatte mit March Formel 2 nur gute Erfahrungen. Und auch in der Formel 1, die hatten gute Formel 1 Autos. Für den Stuck und so, die fuhren bloß nicht so zuverlässig genug. Und nach dem ersten Rennen kam der Robin Hurd zu mir und sagte, Jochen, ich kann mit dem nicht arbeiten. Ich gehe. Ich sagte, Entschuldigung. Ich sagte, ich bin nur wegen dir hier. Ich sagte, ich habe nur unterschrieben bei ATS wegen euch. Ich würde nie unterschrieben haben, wenn ich das gewusst hätte. Und ich sagte, um Gottes Willen. Da sagte, ich kann mit dem nicht arbeiten. Der lässt sich nicht arbeiten. Der weiß alles besser. Der weiß alles immer dreimal besser. Und so weiter. Sagt eben Mechaniker, wie er den Schlüssel zu halten hat, Schraubenzieher, was auch immer. Es geht nicht. Ich habe da mit dem Schmidt noch geredet, ne? Und das war aber fruchtlos leider. Das war also zu schade. Also war dann ATS, da kam der Unfall in Silverstone, wo hinten was abbrach, so ein Uniballgelenk. Und dann immer diese Reden von dem Günther Schmidt. Na, ich musste noch mal prüfen lassen, was da bei dir kaputt ging eigentlich. Ob da überhaupt was kaputt ging. Und lassen zwei, ich knallte gleich eine, wenn du so mit mir redest. Sag, ich bin doch kein Idiot. Ich sag, das kann aber nicht wahr sein. Ich kannte ihn ja schon von Jahren vorher. Ja. Und dann so ein dummes Gerede.
Ja. Ja.
Naja.
Gut,
es war tragisch. Ja. Dann kam der Unfall. Na gut, dann getestet wieder Silverstone, gleich noch vor Ende des Jahres. Dann fuhr ich für Arrows. Und das war eigentlich ein gutes Team. Die Autos waren nicht schlecht. Und wir haben dann den A27 oder wie der hieß, das erste Auto, das war recht gut. Und ich musste mich dann, weil ich mit dem ATS mich ja nicht qualifiziert hatte, in Monte Carlo, musste ich mich dann im darauffolgenden Jahr, also 79, wieder vorqualifizieren fürs Training überhaupt. Und ich sagte, will ich nicht, mache ich nicht. Wie ein kleiner, dummer Junge stand ich da immer da mit Fuß am Boden stampfend. Ich dachte, mache ich nicht. Ich will gesetzt sein und so weiter. Ich war immer in den Punkten, was ja auch stimmte. Bis auf die Zeiten, wo ich mich nicht qualifiziert habe, so eine Mal. Naja gut, ich kam dann mit dem Motorboot rübergefahren von Cap Ferrat und bin dann in den Hafen. Da waren die alle am Fahren schon, 8 Autos. Von den 8 Autos kamen nur 2 weiter. zog mich um, ging dann langsam nach vorne zu Raskas, so konnten wir noch über die Strecke. Jetzt mussten wir über 15 Brücken und überall drüber und Umwege laufen und so weiter. Aber damals ging das noch. Und ich ging dann darüber. Und da waren viele Huschke von Anstein und der Gene Hackman und viele Leute, die gesagt haben, Jochen, don't you want to drive, don't you want to drive? Und ich sagte, no, because of, because of, because of. Dann hörte ich irgendwann, da war ich dann schon ziemlich weit in der Box, da stand mein Auto, die Gurte hing raus, die Mechaniker standen da mit langen Gesichtern. Da kam mit Lautsprecher die Durchsage, dass ich also jetzt ausgeschieden sei, dass ich nicht fahren könnte, weil ich nicht qualifiziert habe. Da dachte ich mir, oh Mist, dann bin ich schnell vor, reingehüpft. Ich hatte noch eine Runde, um eine Zeit zu fahren, eine Runde. Ich bin raus, zack, 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 fuhr diese eine Runde, war zweitschnellster. Da war ich also drin. Und dann lief das auch im Rennen recht gut, muss ich dazu sagen. Das lief im Rennen gut. Ich lag auf dem dritten Platz, vor mir war der zweite. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und ich war in der Tabak, ich war schneller im Schwimmbad rum mit Raskas und so weiter. Und mein Auto war nicht schlecht. Und dachte ich mir, ah, das sieht gut aus, dann werde ich zweiter, könnte ich gut werden, weil ich wusste, wo ich den kriegen würde. Da komme ich wieder an. Tabak, die Stelle links, musste ich anbremsen ein bisschen. Keine Bremse. Keine Bremse. Ich bin dann da rum und Gott sei Dank nirgendwo angeschlagen. Ich habe es gar nicht so geschafft, da rumzukommen, ohne eben irgendwo hängen zu bleiben. Fuhr dann in die Box. Da war mir die Belüftung von der rechten vorderen Bremse abgefallen. Jetzt haben sie mir schnell was reingenietet und rumgeklebt und irgendwas, was dann Luft auf die Bremsen fächelt. Na gut, da bin ich zu Ende gefahren, da wurde ich Fünfter oder Sechster von 506 Autos. Aber das war auch schade, wirklich, weil das Auto war nicht schlecht. Und wäre das nicht passiert mit der Bremse, ich hätte sogar eine vage Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen, weil der erste auch ein Problem hatte mit irgendwas. Aber hätte.
Das ist, so ist das, das Übliche. Ne? Dann hast du ein Jahr Pause gemacht, aber parallel warst du schon lange Porsche-Werksfahrer eigentlich, ne? Seit 76. Ja.
Aber noch ganz kurz, ich hatte ja damals als Teamkollegen den Ricardo Patrese.
Ja.
Und er war jung, der Kerl, der war auch schnell und so weiter. Und er war immer schneller im Training als ich. Ja. Aber im Rennen war ich immer vor ihm. Ich habe dann eben auf die Seite genommen, ich sagte, Ricardo, ich sag, du bist doch schnell. Du bist immer schneller als ich im Training und dann im Rennen bist du immer langsamer als ich. Warum? Weil du immer mit irgendeinem kollidierst oder irgendeinen Blödsinn machst. Und ich sage, fokussiere dich doch mal nur auf das Ankommen. Überhole nicht mehr. Überhole nur noch, wenn du 100% weißt, dass es ohne Risiko geht. Ricardo, verstehst du mich? Hat er verstanden, hat er auch gemacht und war Sechster. Und dann habe ich gesagt, und? Sagt er, hey Jochen, it works, you were right. Ich sage, das ist logisch, wenn du dauernd irgendwo eng bleibst mit irgendjemand irgendwo, dann muss, das hat doch einen Grund.
Ja.
Wir sind ja ewig Freunde geblieben, immer noch heute. Ich mag den ja auch. Na gut, jetzt sind wir bei Porsche, jetzt sind wir beim Rennen.
Machen wir mal die Formel 1 zu Ende und dann 82, March.
Na gut, reden wir nicht davon.
Naja, gut, also das war
der
schlimm.
Der Adrian Newey war ja kein schlechter Designer.
Ja.
Und das Auto war auch gar nicht so dumm. Wir hatten bloß dummerweise, wir hatten diese Reifensituation damals. Es gab vier Hersteller und wir hatten leider den Pirelli. Und der Pirelli war der schlechteste, mit Abstand. Mhm. Und wir hatten mit den Pirellis nur Probleme. Und da haben sie viel von Monaco, haben wir da getestet. Irgendwo haben wir Avon probiert, da war ich eine Sekunde schneller auf dem Avon, auf der Strecke, wo wir waren. Ich dachte mir, na prima, Gott sei Dank, endlich ein Reifen, der besser geht. Naja, dann hatte Pirelli 9-Satz-Reifen gebracht für das letzte verbliebene Pirelli-Team. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es war Shadow oder irgend sowas. Und die waren dann tatsächlich etwas besser wieder geworden, die Reifen, sodass wir uns wieder nicht qualifizierten mit dem Dings. Das war 81, aber na gut. Und dann der Unfall mit Villeneuve.
Ich wollte gerade sagen, bei zwei Rennen hättest du dich vielleicht lieber nicht qualifiziert. Es war einmal Zandvoort und einmal auch das letzte Rennen in Le Castellet, wo du ja auch einen Wahnsinns-Crash hattest.
Ja gut, ich hatte den Crash ja nur, weil mir der Balli zwischen die Räder fuhr. Das war der Maurer, der mir da leider Strich durch die Rechnung machte.
Ja, aber da war es ja wirklich, glaube ich,
das war, wir waren ja 10 Autos, die sich da so die gerade runter voll im Windschatten von dem anderen bewegten. Und dann kam oben die Sinie, die rechts, die voll zu fahren war. Ja. Da hast du so ein bisschen fettert, nennen wir das so ein bisschen, ganz leicht vom Gas, aber nur so ein bisschen, weil die Autos, wenn sie so im Pulk fahren, immer ein bisschen unruhiger sind durch die Windverhältnisse, die Verhältnisse vom Vordermann. Und der Baldi war mal hinten rausgefahren, der war hinter mir und fuhr dann so parallel. Und der kam aber nicht vorbei, weil er hatte keinen Windschatten mehr gehabt. Mhm. Und ich hatte ja schon nur 10 Autos oder 9 Autos noch. Naja, und dann blieb er aber da. Und dann hat mir das Vorderrad, sein linkes Vorderrad vor mein rechtes Hinterrad. Und dann bin ich zack drüber und dann habe ich mich natürlich überschlagen. Erst einmal auf der Straße, dann hat es den Überholbügel, hat den Tank eingedrückt, dann fing er Feuer. Dann bin ich brennend, end over end, wirklich über die ganzen Dings noch so eine Servicestraße in die Zuschauer, durch die Zäune. Eingewickelt in Draht von den Fangzäunen und von den Zuschauerzäunen und brannte. Und bin aber Gott sei Dank richtig rum, also mit dem Kopf nach oben über diese Mauer geschlittert. Wäre es umgekehrt gewesen, hätte es mir zwangsläufig den Kopf abgerissen, wirklich. Oder zumindest so beschädigt, dass ich das nicht überlebt hätte. Mein Helm war durchgescheuert bis unten und gebrochen. Ich bekam immer Schläge überall, aber das war nicht so, das war nicht schmerzhaft, das war nicht betäubend so richtig. Also es war sicherlich so momentan, immer als würde gerade einer wieder mit dem Baseballschläger auf den Kopf schlagen. Aber ich hatte nichts. Das waren nur die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen während dieses Unfallvorgangs. Die waren ganz außergewöhnlich, weil das ist wie eine Zeitlupe. Immer wenn es immer heißt, das Leben läuft ab in einem Zeitlupenvorgang, in einer solchen Situation, wenn du so in Todesgefahr bist. Mhm. Und es ist tatsächlich so. Und es geht völlig schmerzfrei. Und auch ohne Panik in irgendeiner Weise. Es war wunderschön, mir ging alles Mögliche Positive durch den Kopf. Ich dachte, die Jungs und dann das und jenes und so weiter. Dann dachte ich mir, da zeigt schon einer. Das dachte ich mir noch, während ich da rumstolperte. End over end. Dachte ich mir, da zeigt schon einer auf dich. Und es war natürlich der Unfall kurz nach dem Tod von Wildorf. Mhm. Und dachte ich mir, hörst besser auf damit, weil es bringt ja nichts. Und das Auto, das Team ist nicht gut. Die waren schon wieder finanziell auf der Abschussliste und haben mich schon wieder betrogen um einiges und so weiter und so weiter. Mhm. Na gut. Also ich hatte gar nichts. Ich hatte bei dem Unfall, ich kam raus aus dem Auto, gelöscht noch durch eine Feuerlöschschaumkanone, Gott sei Dank, die das Feuer abdeckte. Dann stand ich da und wusste gar nicht so richtig, wo ich war. Kasselet, ja schon, aber wo genau? Und da kam der Baldi an, schlug mir so auf die Backe und sagte, are you okay, are you okay? Der hatte ein schlechtes Gewissen gehabt. Der flog auch raus, ja. Aber nicht so schlimm. Und sag ich, what are you doing here? Ich wusste gar nicht so richtig, wo ich das hin tun sollte da in dem Moment. Na gut, wir wurden dann in Ambulanz gepackt und dann auf die Strecke, Streckenkrankenhaus dann zum Checken kurz, aber war nichts, Gott sei Dank. Meine Frau war zu Hause, am Fernseher verfolgt und der Sprecher sagte, er ist tot, du überlebst nicht sowas. Also es sind so Sachen, wo du dann eben natürlich schon in dich gehst. Du sagst, jetzt bist du zu alt, da kommt doch nichts mehr. Gutes Team, gutes Auto, kriegst du auch nicht mehr so richtig. Also was soll's? Kannst du auch jetzt weiterfahren mit Sportwagen, Porsche und was auch immer da noch kommt.
Du hast ja parallel seit 10 Jahren oder was, den 82, seit 5 Jahren den Porsche-Vertrag, ne?
Seit 76.
Ja. Wir reden über 82, ja, 6 Jahre. Aber lass uns doch mal ganz kurz über den Unfall mit Gilles Villeneuve reden, wenn du magst.
Ja, ja.
Aber das ja, ist vielleicht das schwärzeste Kapitel, weil das, aber ich meine, es ist ja im letzten Endes aufgeklärt. Ne? Du warst aus der Auslaufrunde und er musste noch mal eine Zeit in den Boden brennen und sich gegen seinen Teamkollegen behaupten.
Ich habe mit seinem Sohn öfters darüber geredet, einmal im Flieger, ja. Zum ersten Mal eigentlich, sagt er, Jochen, sagt er, wir haben dir nie einen Vorwurf gemacht. Wir wussten, dass es ein Rennunfall war und wir wussten auch, dass der Gilles zu sehr gepusht hat. Es hatte... Der wollte einfach nicht langsamer sein als Pironi. Mhm. Und das war sein großes Problem in dem Moment im Kopf. Mhm. Und da ging der Risiken ein, die waren einfach unakzeptabel. Wirklich. Mhm. Ich war ja noch nicht mal ganz links, ich war so in der Straßenmitte und zog dann mehr nach rechts. Ich fuhr gar nicht schnell. Ich fuhr so recht langsam, so im Spiegel hinten der Fahrer gekommen, recht zügig. Und ich war dann erstmal oben auf der Kuppe, da war ich schon da. So zweimal auf die rechten Räder. Ganz weiche Schläge. Und dann flog er da so an mir vorbei. und landete dann auf der Schnauze und Deck und über die, hinter die Leitplanke wieder zurück auf die Strecke und wieder vor und zurück. Und dann hast du ihn rausgerissen aus dem Auto mit der ganzen Rückplatte im Cockpit. Und es war ja alles vor mir, unter mir, neben mir. Ich war ja dauernd da. Und ich sah ihn dann, den Helm hat er vorher schon verloren gehabt. Und dann flog er so über die Straße gekrümmt, ist dann auf der Straße dann drüben reingerutscht in die Fangzäune. Ich hielt andere Rand darüber und so weiter, guckte dann die großen Augen und wusste schon, das war nichts mehr. Naja, jetzt kannte ich hier, ich kannte die Familie gut, ich kannte die Kinder und wir waren ja viel zusammen, Scheckte und Wildürfs und wir. Das war, das sind so Dinge, die bringen dir dann den Rennsport nicht näher. Ne?
Ja.
Und dann sagst du dir wirklich, naja, das muss so auch nicht sein. Ne? In der Form. Ich fuhr am nächsten Tag noch viel genauer an der Stelle aus. Das war die Ironie.
Ja, stimmt. Und musstest das ganze Rennen an der Stelle angucken. Ne?
Naja, Gott, ich bin da weggegangen irgendwann, aber hinter den Leitplanke und hinten runter. Aber das war trotzdem diese Ironie, dass ich genau da mit Motorschaden stehen bleibe. Und das sind so Sachen, weißt du, ich meine, das bist du als Rennfahrer schon abgehärtet so ein bisschen.
Ja.
Ich fuhr in Ruhe und Formel 2 Rennen für Surtees damals. War schnellste im Training doch, war aber vorne irgendein kleiner Schaden am Antrieb oder irgendwo war was. Und stand oben links an der Strecke, so ein bisschen saß oben auf der Seite der Strecke. Und da kam der Jerry Bill vorbei, Jerry Bill, ein Schotte, mit dem ich in Südafrika gefahren war, bei der Springbok-Serie. Naja, und der kam vorbei, der fuhr in Chevron und hat gewunken. Fuhr langsam, hat gewunken, es war goodbye. Das ist in der Runde tödlich verunglückt. Der hat die Reifen abkühlen lassen und fuhr dann eine schnelle Runde. Dann fing an den Bergabsteck in Rohr. Es war bergab lang. Und da war so rechts, links, rechts. Und da ist er mal links raus in eine Öffnung rein von der Leitplanken, wo sonst die Ambulanz drin steht. Da war aber niemand. Na gut, ist er da rein und eben auch schwierig, auch Kopfbeschädigung und Kopf abgerissen. Also furchtbarer Unfall und so weiter. Jetzt wusste ich das ja nicht, saß da oben noch und dann wurde es unterbrochen. Dann kam ein Schleppwagen, hat mich dann zurückgezogen. Habe ich zum Service gesagt, der lief da rum und schrieb irgendwas auf. Und ich sagte, John, what happened? Da war ein Accident. Und ich sagte, ja, du, das ist der Büro. Sag ich, Jerry Bill. Sagt er, how is he? Oh, he's finished. So. Und es waren so die Art und Weise, wie man damit umging, mit solchen tödlichen Unfällen.
Ja.
Mit solchen tragischen Momenten. Es war verrückt. Also, wir waren uns immer bewusst, dass sowas passieren kann. Und es war nicht irgendwie jetzt Momente, wo du sagst, ach, das kannst du nicht machen, das ist viel zu gefährlich alles. Und das war einfach, das war so, eine Rennerei.
Mhm.
War auch unter Umständen das Leben, konnte auch das Leben kosten. Aber mir tat es halt weh, ganz einfach, weil Jerry Bill war ein netter Kerl und ich kannte seine Familie, hatte gerade Zwillinge noch. Also die war vom Jahr vorher schon. Aber dennoch, junge Mädels. Schade, ja. Das sind so Sachen. Aber das war der Umgang damals mit solchen Ereignissen, wirklich. Also mein erstes Rennen, 72 in Le Mans zum Beispiel. Ich fuhr mit dem Ford Capri und Ford Capri war halt ein Tourenwagen. Der war zwar schnell, aber der war natürlich gemessen an den Prototypen, die in Le Mans alle fuhren, langsam.
Mhm.
Wir fuhren 270, 275, 280 vielleicht, noch nicht mal. Und die anderen fuhren 340, 350. Jetzt hingst du nur am Rückspiegel dauernd. Und hast immer nach oben geguckt und immer Platz gemacht, so weiter konntest du nach links rüber, damit die rechts vorbei konnten. Und da kam ich oben in die Hin und Her, wo es rechts umgeht, und seit ich schon wieder ankommen, drei Autos, vier Autos hinter mir. Dachte mir, oh, und wieder ganz rüber und hielt an. Ganz links am Rand schon, dass ich nicht mehr auf der Straße war. Und ja, der kam an und der Helmut Marko mit dem Alpha, der drehte sich. Der kam vorbei. Und dich gerade nicht berührt und drehte sich so an mir vorbei, drehte sich dann in den Ausgang hinten, wo es rechts vorher in die Hin und Her gegangen wäre. Na gut, ich habe da geguckt im Rückspiel, da kam keiner an das Auto mehr. Wieder im ersten Gang wieder weitergefahren und der war dann auch so weit und dann habe ich ihm so vorbei gebeten und gesagt, fahr. Ich sagte, ich warte. Naja, und so. Und dann dachte ich mir, Le Mans in so einer Mischung von unkompatiblen Autos ist eigentlich auch schade, weil es ist ja kein Rennen. Ich fahre doch gar kein Rennen. Ich fahr nur, dass ich weg bin.
Und das ist ein Zeug. Du sitzt im schnellen Auto. Ja. Das ist ja auch ein paar Mal gelungen.
Mit eigentlich schnellen Autos. Ich habe vorher die 24-Stunden-Rennen gewonnen. Das in Spa. Das war ja auch schnell. Mit der langen Geraden, da mit dem Master King und hin. Da kamen so viele Leute ums Leben. 4 Fahrer in der Nacht. Joisten mit dem BMW und 3 Italiener mit dem Alphas. Und das war das eine im Training schon. Vorhin die Straße aufgemacht, da fährst du lange die Milsand runter und dann hin und her. Und da fährst du aber geradeaus weiter. Und ich musste dann die 70 Kilometer zu unserem Hotel fahren. Irgendwo Mitternacht, 1 Uhr, irgend sowas. Ich sehe Scherben vor mir überall. Dann ein zerdeppertes Auto, ein altes Ehepaar drin und ein Pferd steckte so halb drin. Die haben also das volle Pferd überfahren. 200 Meter weiter war noch eins. Ich bin da weitergefahren, weil ich hatte kein Handy, es gab mir damals noch nichts. Und dann bin ich weitergefahren, dachte ich mir, Herrgott nochmal, hab nur geguckt, hab angehalten, sie waren tot. Die 2 Ehepaare, alte Leute, die waren tot. War irgendwo Zaun offen und da waren die Pferde rübergegangen. Und die waren natürlich auch in der Panik, plötzlich die Lichter kannten die auch nicht so richtig. Naja, und da passieren so Sachen, also das ist schon. Aber das sind so Dinge, das ist Le Mans.
Du bist kein großer Le Mans-Fan, oder?
Ja, vielleicht aus ähnlichen Gründen. Le Mans hatte ich mochte die Strecke an sich gerne, schnell, ich mag schnelle Strecken und bin auch gerne gefahren da und ging auch immer ganz gut. Nur Le Mans war von der Sicherheit her prekär. Die Leitplanken waren nicht richtig befestigt im Boden. Das heißt, du hast die, wenn du dich gedreht hast und bist oder irgendwo rausgerutscht, dann fielen 200 Meter Leitplanken um und du bist im Wald. Und dann ist halt immer Glückssache, ob du den richtigen Baum triffst oder nicht. Die Boxenanlagen, das war unvorstellbar, was man damit gemacht hat. Unvorstellbar, wirklich. Du bist da unten rein, eng erstmal, die Boxengasse. Rechts waren die Dinger mit der Mauer und dann bist du da rein. Innen liefen die Leitungen der Spritversorgung. Da standen überall die Fässer rum. Hinten in den Gängen, draußen, waren wir gleich mit einem Zaun hinten dran, dass du gar nicht weg konntest davon. Wenn da irgendwann mal was gebrannt hätte, wären die alle verreckt, die Leute. Waren ja oben war voller Leute, die waren mal Champagner getrunken, aber das war sehr primitiv alles. Und da waren bloß wenige Treppenabgänge, so, also, was auch immer, Entfernung. Und dachte ich mir, Hacker normal, hoffentlich passiert da nichts. Also, deswegen, und Le Mans, ich habe oft mit dem Veranstalter gesprochen, habe gesagt, das. Es müsste ändern, verdammt was. Bitte, müsste doch ändern können. Ja, gönn. C'est trop cher. Das ist alles viel zu teuer. Wie sollen wir denn das machen? Und wenn wir jemanden finden, die das bezahlen, dann und so weiter. Dann dachte ich mir, gut. Was willst du mit den Leuten dann argumentieren? Okay. Die waren ja okay, die Jungs da. Die waren es so gewohnt. Das war immer so. Le Mans war immer so. Also bleibt es auch noch so eine Zeit lang. Das war in der Rennerei tatsächlich schon ein bisschen skurril, was da abging. Aber naja.
Welches war denn dein Lieblingsjahr jetzt? Na gut, unabhängig davon, du hast natürlich einmal gewonnen.
Ich war mit Stefan Bellof, haben wir auch geführt. Das war so klassisch Porsche, 936 Mal. Also fuhr ich an. Und mein Auto lief auf 5 Zylinder. Habe ich gesagt, ey, irgendeine Kerze ist kaputt. Nee, ist was anderes. Ja, wir haben sie rumgemacht und getan. Da haben sie mir gesagt, wechsel doch mal die Kerzen, verdammt nochmal. Ich sagte, das sind die Kerzen. Nein, Jochen, ist was anderes. Klaus Bischof damals. Und dann haben sie irgendwas anderes gemacht. Und dann haben sie mich, lief er wieder 5, die ganze Runde gefahren. Kam ich wieder rein und sage, das sind die Kerzen. Also, wechsel mal die Kerzen. Und dann haben sie die Kerzen mal gewechselt. Haben sie gesehen, dass die Keramik an der einen abgebrochen war. Ja, ich sagte, jetzt. So haben wir mit der Runde verloren, das ganze Rennen, 4-2 Stunden. Bei Stefan war es ähnlich. Ich hatte in der einen Zylinderreihe hinten, wir führten, das war Stefan nicht, da am Start und ich fuhr. Und der Jackie hatte hinten den Techtelmechtel da hin und her, dass irgendwo ist mal einer reingefahren oder irgendwas hatte ich. Naja, also hatte ich dann ziemlich einen Abstand zu ihm. Und musste sowieso in 4-2 Stunden musste verhalten fahren, kannst du nicht volles Rohr fahren.
Klar.
Aber gut, mein Auto, die rechte Zylinderreihe wurde zu heiß. Ich habe dann beim Boxenstopp gesagt, rechts haben wir ein Leck irgendwo, das gibt's nicht, weil die rechte Zylinderreihe ist einfach zu heiß. Um die Köpfe, die war der Wasser gekühlt. Das ist kein Problem, also kühle Dichtungsmittel rein. Das, dieses kühle Dichtungsmittel hat die ganzen Dichtungen aufgelöst, sodass das Auto am Sonntagmittag in Führung liegen, nicht mehr ansprang. Das lief also aus dem Auspuff raus, wie so ein Eingeschüttet hast. Das ist scheiße. Das ist aber nicht wahr. Ich hätte regulär in Le Mans 3-4 Mal gewonnen. Mhm. Ganz normal. Wenn ich solche blödsinnigen Geschichten da gelaufen wäre wie das. Sagst du, wie so bei uns.
Der Fehler im Detail, ne? Im letzten Jahr übrigens, oder 1995. 95 war dein letztes Mal Le Mans, oder?
Ja, das war
letzte in dem McLaren-Vereins.
Das war mit McLaren.
Ja, genau. Mein Traumauto immer gewesen. Und du bist damit mit John Nielsen und Thomas Pscher gefahren. Und ich habe mit dem neulich tatsächlich lustigerweise über den Wagen gesprochen, weil er das ja so ein bisschen initiiert hat, den zum Rennwagen zu machen. Wie fandst du den
als Rennwagen? Super. Der Wagen war super zu fahren.
Ja?
Der war gut. Ja. Ich meine, der eine Scheibenwischer in der Mitte war ein bisschen
überfordert.
Optimistisch, ja, war überfordert. Ja. Ja. Weil die konnten da keine großen Motoren einbauen. Das waren vom Fiat 124 oder irgend sowas.
Ach so, unter der Scheibe, mit diesem riesen Scheibenwischer. Ne? Das ja mit dem Winddruck da drauf, ja.
Na gut, da war eben auch die Bremsbelüftung abgebrannt.
Ja,
Kohlenfaser, den Dinger. Ne? Dann fuhr der John wieder und dann nachts hat das Auto übernommen. Und dann ist er gleich in der ersten Kurve, zack, stand er im Kiesbett, der erste Schikane. Mhm. Also dachte er auf der Geraden dann, wo die erste Schikane kam, die rechts, links. Das war schade, ja. Und der Dings, der Besitzer von dem Auto, der
Thomas Pscher,
sagt er, nachts war ich nicht. Ich schwör's doch nicht, kein Problem. Als wir Spa fuhren, wie ich am Stück fahren, zwei Mann, und der Stresel war nachts krank. Der fuhr also die ganze Nacht nicht. Ich bin also die ganze Nacht gefahren, solange ich halt durfte. Das ging dann so ein paar Stunden immer. Aber das sind auch, wo ist das, so Bur der Wild, wo es da hinten runter ging, voll. Und plötzlich ziehe ich nach links und so Richtung Leitplanke. Kommst du voll an. Ich habe dann so vorsichtig, ne, kannst du nicht brutal oder irgendwas. Und ich habe dann so an den Leitplanken vorbei laveriert und bin dann weitergefahren. Kam dann die Box. Oh, da ist der Bolzer runtergefallen oder die Mutter vom Bolzer da unten, vom unteren Querlenker, weißt du, ist unten die Schraube, die da drin steckt, oben, die ist unten gehalten mit der Links, mit der großen Mutter. Mhm. Und die war, hat sich rausgedreht, weil der Stift rausgefallen war oder der Sicherungspin, der passiert.
Detail. So ist das, ja, genau. Sag mal, insgesamt Sportwagen-WM, ne, wo du natürlich Wahnsinnszeiten erlebt hast im Porsche 962, 935, im Sauber. Du bist, es gibt ein Jahr, 1975, da bist du bei Georg Loos im Team gefahren, Gelo Racing und bei Willighausen. Was war das für ein Jahr?
Ja, das war der...
Bei Willighausen im Alpha T33?
Ja, klar, das waren die Redlefsen Autos, ja,
genau,
die Würstelautos. Ja, die haben Spaß gemacht. Mein Auto war nur zu weich abgestimmt vorne und das schliffte ein bisschen da unten. Aber ich habe die gerne gefahren, die Alphas. Die waren witzig und gute Autos.
Wie war es mit Willighausen als Teamchef? Einer unserer Heroes hier in der alten Schule.
Oh gut, das war total harmlos. Mit dem Kausen kam immer gut zurecht.
Ja,
und klar, mit dem Loos, das Auto war, ich mochte den Mirage unheimlich gern. Ja. War ein gutes Auto, fuhr sich schön und so weiter. Das war, da flog mir bloß der Flügel weg hinten. Ja, was in der Regel auch nicht unbedingt das erwünschteste Teil ist.
Nee, nicht
zum
wirklich.
Wegfliegen.
Das, ja, ja.
Und ja, das war ein bisschen blöd. Und dann hatten wir in Monza noch ein Rennen und ich fuhr los und da war hinten ein Motor geplatzt für irgendjemand, also im Training, Qualifying. Und da war viel Zement, Zeug und zwar also glatt und dreckig. Und ich kam wieder rein und habe gesagt, Georg, lass uns warten ein bisschen, weil wenn ich sage, es wird gefahren, dann wird gefahren. So.
Ja.
Ich sagte, du kannst mich gar mal kreuzweise, sag ich. Was redest du für Scheiß daher? Sag ich, da hinten kannst du nicht richtig schnell fahren. Ich sagte, lass doch ein bisschen warten. Ich weiß, dass ich auf Pole Position fahren kann. War schnellster gewesen bis dahin.
Ja.
Tim, fahr du jetzt. Tim Schenk. Sag ich immer, was bist du für ein Arschloch? Sag ich, warum redest du so mit mir? Ich sag, das ist doch, dummes Zeug, es war halt. Na gut, da kam wieder einer runter, sagte, das ist zu dreckig, kannst nicht schnell fahren, sind noch Flaggen und so weiter, bla bla bla. Und er sagte zu mir noch, der Georg sagte irgendwas, nochmal so eine Bemerkung, ich habe hier das Sagen, wenn ich sage, du fährst, dann fährst du. Sag ich, du kannst mich mir gerade am Arsch lenken. Sag ich, Entschuldigung. Ich sag, wenn du mehr hören willst von den ganzen Mechanikern, ich sag, geh mal bitte in die Box, dann sehe ich dir doch ganz anders an. Ich sag, so geht's nicht. Ich sag, außerdem schuldest du mir noch Geld, hast du auch nicht bezahlen, willst du auch gar nicht bezahlen. Ich sag, deswegen, das wird mein letztes Rennen sein für dich. Ich fahre nie mehr für dich. Sag ich, weil du zahlst es nicht und du machst gerade, was du willst. Das war doch noch so.
Das genau so war es. Georg Loos. Und gerade sagst du mit dem abgerissenen Heckflügel, da hast du ja auch ein Erlebnis eigentlich gehabt bei dieser IMSA GTP, wo du fürs Team John Fitzpatrick 1983 fahren solltest und das aber abgesagt hast. Und dann,
ach, das war in Riverside. Das war in Riverside. Der Stommelin tödlich verunglückte.
Und da ist der Rolf Stommelin eigentlich in deinem Auto gefahren, ne? Was du hättest fahren sollen eigentlich.
Ja, ja, ich wollte bloß immer rauf von Südafrika da hoch. Wann war das im Jahr? Weil ich habe vor kurzem das Ding gesehen, da stand aber ein komisches Datum dabei, das war spät im Jahr, das war so.
Da bin ich jetzt auch überfragt.
Ja, nein, ich hatte ja die Kinder in Südafrika und dann wollte ich nicht mehr von Südafrika wieder rüber, über Europa, wieder nach Kalifornien. Und da habe ich gesagt, nee, Rainer, ich möchte nicht fahren, das ist mir jetzt zu weit weg alles. Nee, der Rolf, der hatte aber eine Kollision mit irgendeinem und deswegen ein bisschen vielleicht der Heckflügel abgebrochen. Mhm. Oder mit Sicherheit ist hinten die Heckverkleidung kaputt gegangen und die klappte irgendwie auf und dann wurde so an sich gedreht und so rückwärts in diese großen Betonklötze rein. Und das hat ihn umgebracht. Mhm. Aber das war schrecklich, das ist wirklich so. Sagst du.
Bei Mercedes bist du ja damals von Jochen Nerpasch eingestellt worden und bei Mercedes seid ihr ja wieder über den Weg gelaufen und Jochen Nerpasch hat das Mercedes Juniorenteam gemacht und da warst du auf einmal Fahrlehrer, wie die Presse geohnt hat.
Nein, das Fahrlehrer war ich nie.
Das war immer die Antwort, die du gegeben hast. Das ist schon klar, dass du das sagen würdest.
Die rief mich an, im Hotel war das, also komm hoch, wir haben da was, möchte ich was fragen. Gut, ich gehe hoch ins Zimmer und so weiter. Und dann ging es los, sauber in der Pasch. Peter hat sich immer ganz ruhig verhalten. Der Pasch, ja, Jochen, würdest du das machen, mit den Jungs fahren, also mit Frenzen, Wendlinger und Schumacher, als nur so, wie sie es können, außerdem, dass sie ihr Formel-1-Programm oder was sie auch sonst haben, Formel 2 oder was auch immer, das dem Vorrang geben, aber du fährst mit denen die anderen Rennen. Ach, dachte ich mir, eigentlich auch blöd, weil ich wollte eigentlich diese sogenannte Fahrerweltmeisterschaft, die gab es zwar die ganzen Jahre vorher, nicht so offiziell, aber es waren immer die Teams, die haben ja x-mal gewonnen mit Porsche. War ja kein Thema. Und ich wollte das eigentlich bei der Jean-Louis, der Schlesser, da hatte er das auch gewonnen als in dem Jahr. Dann so offiziell als Fahrerweltmeister in der Gruppe C. Es hat mich nie so richtig tangiert irgendwo. Ich dachte innerlich, das ist auch so eine Meisterschaft, so eine gepriebelte, weißt du, die es nicht wert ist, im Grunde. Wir freuen uns, wenn wir fürs Team und wenn es gut läuft und wenn wir Rennen gewinnen, gemeinsam, fahren wir schon zu zweit und hin und her. Ist doch wunderbar. Mhm. Also es muss nicht immer in so ein Dings ausatmen, dass ich ein Fahrerweltmeister. Das hatte ich nicht das Problem. Naja, gut, dann bin ich es gefahren mit denen und es lief auch gut. Und wir hatten dann nur mal Pech, ich hätte es gewonnen. Ironischerweise war das ja in dem 89er Jahr, da gab es ja keine Punkte, kein Geld, kein gar nichts, weil sie sich wieder mal mit der FIA gerieben haben, der Automobilclub The West. Und diese, wenn du die Trophäen gesehen hättest, die Trophäe, das Gewinn eines 24-Stunden-Rennen in Le Mans, billiger geht's nicht. Das war so schrecklich. Das war das Einzige, was schön war, war ein Glasauto. So, das steht da hinten irgendwo. Da steht da unten so klein, musst du gut hingucken mit der Lupe, dass du sehen kannst, Datum und Event Le Mans, 24 Stunden. Weißt du, das hat keinen Stil. Das hat keinen Stil. Da fährst du dir wirklich so einen Kragen ab und dann kommst du an, dann kriegst du so ein Töpfchen, kein Topf. Das waren so vier Pressplastiksäulen aus, diesem billigen Zeug da. Innen drin stand so ein Rauschgoldengel. So zwischen den Säulen. Oben drüber war dann eine Plakette, 24 Stunden Le Mans. Und nur nicht mal Winner oder irgend sowas drunter, gar nichts. Das war's. Und Holzboden. So ein ich habe das längst weggeschmissen. Und er verkauft er. Das fiel von alleine auseinander, glaube ich, in der Garage. Ich weiß schon gar nicht mehr. Also es war schon, uns gab null Geld und keine Punkte für die sogenannte Fahrerweltmeisterschaft.
Okay.
Naja, gut. Und dann im Jahr drauf waren wir in Kanada rum und wir führten ziemlich locker. Und dann hat der Wendling es übernommen. Der hatte sich mit jemandem verhakt, der hatte einen Platten. Kam rein, dann fuhr er wieder weiter, sind wir zurückgefahren auf Platz 6, irgend sowas. Dann ist der Jesus Pareja, der saugte mit seinem Porsche diesen Deckel hoch, da, diesen Metalldeckel da auf der Straße von der Kanalisation und hat sein Auto unten beschädigt, sodass der Feuer fing. Dann fuhr er irgendwo rumbrennend, dann hat er irgendwo angehalten. Dann ist er rausgerannt aus dem Auto, rannte weg. Dann haben sie ihn eingefangen, haben die Ambulanz. Dann hat die Ambulanz hat sich da verfahren und kam nicht mehr raus. Es war völlig bescheuert, wirklich.
Naja. Die Mercedes-Junioren, wie haben die Jungs auf dich gewirkt? Wendlinger, Schumacher,
Frenzen. Na gut, ich kannte die ja schon alle und so weiter. Und ich war kein Fahrlehrer für die.
Nein, das ist schon klar.
Ich war nur ein Mentor, wenn du so willst. Ja. Und die konnten sich halt immer an jemand ausrichten. Ich war ja älter als Michaels Vater. Mhm. Und für den war ich Methusalem. Das hat er gar nicht so richtig kapiert, weil ich manchmal schneller war als er. Mhm. Ich sagte, wieso bist du schneller als ich? Sag ich, weil ich mehr Kraft habe als du, Michael. Das ist ganz einfach.
Du, hat aber schnell nachgearbeitet, oder?
Heute schwer zu finden. Manchmal, es gab so Stellen, da musstest du schon richtig arbeiten. Und da war er einfach noch nicht so ganz physisch drauf. Aber hat er dann schnell gemacht. Seitdem hat er dann noch Häuser gekauft mit Fitnessräumen. Aber das hat irgendwie schon Spaß gemacht. Ich wusste ja schon, ich war 40 oder irgendwas, weiß ich gar nicht mehr, dass meine Zeit jetzt langsam zu Ende geht. Und ich habe mich dann gedacht, das ist ja schön zu sehen, wie die sich entwickeln, die Jungs und hin und her. Ich hatte noch das Tourenwagen-Team. Wir fuhren sie auch zum Teil noch. Ich habe den Wendlinger und den Frenzen und den Marco Werner, da hatte ich bei mir im Team, in dem Opel Lotus Team. So 87 oder wann das war. Und die wurden beide Europameister und Deutsche Meister. Und das hat Spaß gemacht zu sehen. Das Team war gut, es war inexpensive. Die Autos, das war ein völlig überschaubares Rennen. Die machten richtig Spaß. Die hatten nur 50 PS. Ging gut, so kleine Autos. Und wenn du mal Schaden hattest, war das austauschbar. Diese Paneele da und so weiter. Das war super, das Auto. Ganz clever. Es hat dann diese Reglementfinder, die haben das alles zerstört durch eine Arroganz, durch einen Blödsinn. Das war peinlich, wirklich. Seitdem, ja, wirklich, furchtbar. Ja. Weil, warum muss eine Formel 3 eine Million kosten heute? Was ist das denn?
Das nicht, ne? Das kannst du natürlich in einer Million kann man. Und
glaubt ihr nicht, dass es bessere Fahrer werden?
Nee, aber bei einer Million Budget kann man 50.000 besser in die eigene Tasche wirtschaften, ohne dass es auffällt.
50. 50.
Oder mehr.
Ich kenne die Jungs da, viele davon. Ja. Die Machenschaften, das ist absurd, wirklich. Naja, gut. Okay. Was gibt es sonst noch Positives zu berichten?
Ja, das weiß ich nicht. Aber du sagst mir jetzt mal, was dir. Ich meine, wir haben noch wieder einige Baustellen offen. Du bist auch in Nürburgring 24 Stunden im Audi TT gefahren. Und du bist Paris Dakar gefahren. Das haben wir eben auch schon mal kurz angerissen. Was war denn so ein Rennen, wo du gesagt hast, oder irgendein Auto, was du gerne noch mal gefahren hättest? Oder irgendeine Rennserie?
Ach Gott, Rennserie, das sind natürlich die Sportwagen, sind schon die besten.
Ehrlich gesagt, ja, oder? Das ist doch die Krönung. Ich meine, du bist Formel 1, du willst in Zeit
gefahren. Weißt du, ich habe 91 hätte ich nochmal locker gewonnen in Le Mans. Mit dem C11. Ja. Das Auto war toll. Und es hat mich so gewurmt im Grunde. Das ist ja nur eine kleine Halterung gebrochen, eine Lichtmaschine. Ja. Die war verkehrt gefräst. Das haben sie mir dann sofort gesagt. Unser Chefingenieur und sogar Rennleiter von Mercedes, ein netter Typ, der sagt, das muss ja kaputt gehen, das ist ja gerade gefräst statt rund. Und ich sagte, wenn du das so siehst, sag ich, hast du es in der Hand und dir fällt es sofort auf, der es eingebaut hat. Wo war der denn mit seinen Gedanken? Das weiß ich doch dann, dass das ein Risiko ist. Ja. Und weil unser Chefmechaniker gerade bissen war, haben sie wirklich reingewunken, obwohl es ja schon heiß wurde, haben sie gesehen auf der Telemetrie. Und deswegen fuhr ich nochmal eine Runde und der Franzose, der gerade gefahren ist, der hat es nicht gesehen, der hat nicht schon ein Bild gehabt, da dieses kleine Display. Da musst du schon mal genau hingucken, dass du das alles so siehst. Da hat es auch nicht so richtig bemerkt. Und da ist, weißt du, der Riemen runter von der Wasserpumpe, Lichtmaschine, Wasserpumpe und so weiter, da überhitzt das Ding. Und dann ging er kaputt. Vier Runden Vorsprung hatten wir am Sonntagmittag.
Krass.
Und der Hirat, er sagte, ja, das musst du ja. Und sag, Hermann, bitte. Ich sag, denk mal nach. Jeder Flugzeugmechaniker muss für jede Schraube unterzeichnen, die irgendwo reindreht, damit man genau weiß, wo was war.
Ja.
Wenn was war. Das sage ich, das ist schon manchmal doch dilettantisch. So gut sind die Ingenieure. Wirklich war. Aber dann in diesen logistischen Feinheiten, da hakt es noch ein bisschen.
Ja.
Und das ist eigentlich nicht richtig, weil das kostet so viel Geld alles, als wir 88 nicht fuhren, weil wir die Reifen nicht kontrollieren konnten, die platzten. Warum? Weil die Seitenwände zu weich waren. Und dann walkte der zu viel und dann brechen sie irgendwann. Da war der Nitzwitz, der fuhr gerade im Training und war hinten über dem Bügel und beim Anbremsen von der Hydraulik. Batsch, jetzt war hinten der Reifen kaputt, aber es konnte halt nichts passieren. Und da habe ich gesagt, jetzt, ich will nicht fahren, sag ich, weil ich sehe das nicht ein. Das fahren wir endlich wieder offiziell als Werksteam, 88. Und wir haben keine Ahnung, was die Reifen machen. Das kann ja nicht sein. Ich sage, warum sollen wir so ein Risiko eingehen? Das ist doch Quatsch. Das geht nicht. Lass uns einpacken, nach Hause fahren. Wir müssen es austesten, weil das haben wir genau nicht gemacht. Ja, hast recht. Haben wir eingepackt, sind wir nach Hause gefahren. Hat Jaguar gewonnen. Und gut, spielt keine Rolle.
Ja,
dann habe ich getestet in Clermont-Ferrand. Dann so ein paar Tage war ich da drüben und fuhr immer auf dieser Versuchsstrecke. Und dann hatten sie eine Waage, Wiegevorrichtung, wo du sehen konntest, was der Abtrieb ausmacht an Gewichtszunahme bei gewissen Geschwindigkeiten. Das fing an mit 250 bis 350 oder 360, irgendwas. Und dann hast du gesehen, da haben sie immer wieder was abgebaut. Die Michelin-Leute verlangten das. Die haben gesagt, Jocke, c'est pas compatible, parce que les voitures sont trop lourdes, la pression de l'aérodynamique, c'est trop haut, bla bla bla. Ich sag mir, das ist doch, da haben wir ja lange dran gearbeitet, dass wir das haben. Könnt ihr nicht einen Reifen bauen, der eine harte Flanke hat, wie jeder normale Rennreifen? Das ist halt für unser Auto nicht kompatibel, das Teil. Und ich sagte, könnt ihr doch was anderes bauen?
Ja,
könnt doch viel besser. Also, naja, gut, da haben wir gewonnen, aber ich war langsam in den langsamen Kurven. Ja. Weil ich einfach den Abtrieb nicht mehr hatte. Weißt, das war langsam, relativ, aber die Porsche waren schon da. Ne? Und die konnten schneller fahren, aber die kamen nicht vorbei. Und auf der Geraden war ich eh weg. Da war ich viel schneller. Da fuhr mir 420.
Wie wann finde ich die Ground-Effect-Autos?
Ja?
War das eine große Umstellung, die Ground-Effect-Autos?
Ach du, also nee, keine große Umstellung.
Warst du schneller? Du warst in der Formel 1, warst du ja vorher schon.
Naja. Ja, in der Formel 1 war es angenehm, weil du warst doch schneller. Ja. Und schneller ums Eck fahren.
Ja.
Und das war ja multipliziert. Weißt du, je schneller du fuhrst, desto mehr Abtrieb hast du gehabt.
Genau.
Also musstest du dich immer zwingen, noch schneller zu fahren, damit du noch mehr Abtrieb hattest, damit du noch schneller fahren konntest. Und so, wo war da dann das irgendwo das auslotbare Limit?
Ja, das habe ich auch noch nie verstanden. Egal, ja,
das hat keiner verstanden.
Nach hunderten von Interviews mit Leuten, die Ground-Effect-Autos fahren, kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich sage, wenn ich Tempo X fahre, fliege ich ab in der Kurve, wenn ich schneller fahre, schaffe ich es. Das ist so absurd, oder?
Ja. Als ich den Williams fahren konnte hier in Castellet, der Frank rief mich an, sagt, da willst du fahren.
Ach, du kannst mal viel später nochmal einen modernen Williams fahren.
Mitte der 90, ja, 95.
95, okay.
So, da kannst du fahren, du kannst 20 Runden fahren, Junge, wenn du magst. Ja, klar, ich bin gerne, du hast immer rübergefahren, die da nicht. So, am nächsten Morgen, da war der Chuck Watson und Charrier und Derek Daly und der Alan Kalf. Der fuhr aber nur, durfte auch mal so mitfahren, 10 Runden. Der fuhr auch recht schnell, aber war gut, ein junger Kerl noch. Ich war der Letzte, weil ich passte gar nicht ins Auto. Das war ja so eng. Und das ist nichts mit Ausdeckeln und
nee,
so.
Nee, das ist vorbei.
Na gut, die konnten nicht mehr fahren. Zwei, drei Runden sind gefahren, haben sie aufgehalten, sind ausgestiegen, haben aufgehört zu fahren. Und bei mir mussten sie alles ausbauen, dass man Sitz und Feuerlöscher und da, dass ich überhaupt reinpasste. Und dann, ach, da saß ich dann in diesem engen Ding drin und ich bin so langsam nach unten gesickert und saß ich drin und konnte kaum schlafen. Da denke ich mir, das ist ja fast Klaustrophobie, was du da kriegst in dem Auto. Und naja, eine Runde erstmal das Auto wieder abgewürgt, weil dann wieder und dann eine Runde. Ich musste husten wie ein Depp. Bin dann rein und gesagt, steck mir eine Gummimatte bitte in den Rücken, weil das waren diese feinen Vibrationen von dieser Kohlenfaser und vom Motor. Das hat alles gelöst. Ich habe die geraucht, nur Gott sei Dank. Ja. dann ging es. Ne? Dann bin ich losgefahren. Zweite Runde. Voll. Senior voll. 347. Das war die, wo ich rausgeflogen war damals. Ja. Da war ich mit 270, 280, was da. Genau diese Ecke. Du, 347, 347, 347. Ich habe es immer noch so einen Ausdruck da. Das war witzig. Und die haben alle, die standen da in dem kleinen Böckselchen, was wir da oben kurz vor der Kurve hatten. Da war so eine kleine Boxeneinrichtung, damit wir die großen Boxen nicht belegen mussten, weil da eine andere Veranstaltung drin war. Und die mich alle haben gesagt, spinnt der Mars, was macht denn der? Da war er wieder. Da kam er. Und so. Nach 10 Runden kam ich rein, war schon ein bisschen außer Atem. Ja, Jochen, alles okay? Sag ich, ja, ein bisschen untersteuern da oben in den Ästern, die es heute nicht mehr gibt. Hat er auch noch so ein kleines Äst da oben drin. Da. Naja, das hatte kein Problem. Zack, zack, da vorne irgendwo dreht am Knöpfchen. Da sagt er, okay, go. Da bin ich wieder losgefahren. Aber da war ich dann wieder, das hat mir schon geholfen, diese paar Sekunden da zu stehen. Okay. Da konnte ich wieder. Dann bin ich gefahren bis zum Schluss, also die 20 Runden, da kam ich rein und war schnell. Guldan, David, der war der neue Fahrer fürs Team, junger Kerl, der war schnell auch, kam an und sagte, you know, you're in pole position, da war ich eine halbe Sekunde schneller als er. Und ich war jetzt knapp 50, das ist 49. Und da dachte ich mir, darf eigentlich nicht sein. Hätte ich nie akzeptiert damals als junger Fahrer. Es wäre nicht gegangen mit einer, der mit 50 schneller gefahren wäre als ich. Ja. So war es aber. Dachte ich mir, mein Gott, wenn du jetzt die große Uhr zurückdrehen könntest. Bleiben.
Und dann aktives Fahrwerk. Wie bist du mit der Technik klargekommen? Lenkradschaltung, Aktivfahrwerk.
Ja, das war alles zum Raufschalten, hast du einen Knopf gedrückt. Ja. Dann hat er von alleine hochgeschaltet. Es war zwar ein bisschen schneller, wenn du mit der Wippe geschaltet hättest, weil es dann die leichte Verzögerung mit dem Knopf, das kostete dich Hundertstel. Ich weiß auch nicht was. Also nichts eigentlich, aber dennoch. Und so weiter. Also das war schon, aber das Auto, mein Gott, normal. Und da dachte ich mir, weißt du, 347, ich bin gefahren mit dem 291er, mit dem Porsche, mit dem Mercedes, 352 in der gleichen Kurve. Der war noch mal schneller. Das kannst du machen, weil die Dinger kleben am Boden. Das ist gar kein Problem. Fürs Auto, ne?
Mit viel Kraftaufwand. Du warst für Michael Schumacher ein bisschen so ein väterlicher Freund, oder? Der hat sich auch nachher Rat gesucht bei dir, als er zu Ferrari gegangen ist, glaube ich, ne?
Ja, natürlich. Der hat sich daran orientiert. Ja. An der Zeit, die ich da fuhr, hat er gesagt, wenn der Mars so schnell fährt, fahre ich ja noch mal viel schneller.
Der wurde zu Williams oder sollte zu Williams?
Der sagte, ich fahre jetzt für Williams. Sag ich, Michi. Da habe ich gesagt, alles schön und gut, das Auto ist toll. Williams ist ein super Typ, hättest da viel Spaß. Aber alles, was du jetzt gewinnst mit dem Auto, ist das Auto, nicht du. Ja. Ist zu easy. Gewinnst du dauernd, die Weltmeisterschaften sind nichts mehr wert. Inflationär das Ganze. Alles viel zu schnell. Wenn du aber ein Team wie Ferrari aus dem Keller holst, wo die 20 Jahre lang dampfen, bist du König von Italien und vor allen Dingen verdienst du einen Haufen mehr als bei Williams. Ja. Ja, da fuhr der andere für 5 Millionen, da hat der andere schon 20 gekommen. Und so weiter. Und Lattes und Zeug. Hat er gesagt, weiß nicht. Aber rief mich dann einen Monat später an. Ich fahr jetzt für Ferrari. Ich gehe zu Ferrari. Ich habe gesagt, wunderbar, das ist eine gute Idee, Michael. Gott sei Dank. Ich bin auch mitgegangen beim ersten Mal, als er drüben war. Okay. Ich lief dann wie Prinz Philipp so hinter der Queen her, weißt du, so 8 Meter hinter am Wagen, so leicht von über geneigt, sind die Leute begrüßt.
Das, muss, muss ja, das war schon witzig. An so einem Wochenende auf einen einprasselt. Ich meine, du warst ja auch RTL-Experte, hast ja jedes Rennwochenende miterlebt. Hättest du gerne getauscht im Vergleich zu deiner Zeit damals, was so den Wochenendablauf anbelangt? Ich glaube, da sind die Fahrer, die wissen gar nicht, wann sie Luft holen sollen, oder? Da steht ja auch schon ein Plan drin.
Du meinst beim Rennen?
Ja, an so einem Rennwochenende.
Ja, Gott.
Also wenn du deine Zeit damit vergleichst mit der modernen Zeit. Ich glaube, ich hatte damals doch eigentlich entspannteres Wochenende, oder? Entspannt ist es auch relativ, aber...
Ja, du, wir hatten damals einfach mehr Zeit, weil der mediale Druck auch weniger hoch war. Und wir hatten einfach weniger Verpflichtungen. Ja. Es war relativ, also wir haben auch schon viel gemacht, mussten auch, aber es war erträglich. Und das hast du auch akzeptiert, war ja das kein Thema. Mein Gott, hast du gesagt, okay, mit wem wollen wir reden, mit dem? Ja gut, ja, kein Problem. Der Michael und ich, wir flogen mal runter von Brasilien nach Feuerland runter, nach Puerto Madryn und so weiter. Und da sind wir da unten. Er wollte nach Punta Delgada zu so einer Pinguinkolonie, wo die gerade sich ihr Federkleid wechseln. Das war sowieso eine Geschichte. Da sind wir da gelandet und da waren 6 Männchen da und eine Frau. Also 5 Männer und eine Frau, Journalisten. Die wollten mit Michael reden. Das hat dann der das veranstaltet hatte da, oder für ihn arrangiert hatte. Wir hatten dazu irgendeinen Privatjet gemietet, also Michael. Und er sagte, Michael wurde richtig wütend, sagte, ich habe doch darum gebeten, ich will keine Journalisten sehen. Und ich sage, Michi, ich sag, das sind jetzt 5 Mann, 5, 6 Mann. Ich sage, die freuen sich auch, die kommen doch nie aus ihrem Land hier raus. Mhm. Die haben doch kein Geld dazu oder was auch immer. Und da kommst du jetzt mal zu denen, da kannst du mit denen kurz reden. Das will dir doch kein Zacken aus der Krone sein. Michi, ich sage, was ist das denn? Das macht doch nichts. Er sagt, das ist schon recht. Na gut, hat er mit denen geredet. Und eine halbe Stunde oder irgend sowas war alles vorbei. Und ich sage, jetzt, das war schlimm.
Das ist ein Quatsch. Wann hast du mit ihm das letzte Mal gesprochen?
Naja, vor seinem Unfall, ne? Ich weiß es nicht genau.
Was glaubst du, wenn er heute so wäre, wie wir ihn vor seinem Unfall kannten, was wird er heute machen? Das habe ich schon so oft gefragt. Also er ist zu Mercedes zurück, dann ist er Motorrad gefahren aus Langeweile. Wie wäre das mit Mick weitergegangen?
Aus Langeweile nicht.
Nein, nicht aus Bin Langeweile, Michael, aber nee, der nee, braucht nee, einfach die Herausforderung, oder?
Die Herausforderung war, dass wir mal Motorrad fuhren, er und ich, mit unseren Frauen, Corinna und Tina, wo wir in den Gorge de Verdon und mit den Harleys, boom, sind wir dahinter gebrutzelt und wieder zurück und so. Wir fuhren dann und so weiter. Wir fuhren dann animierter. Ich für sie keine Rennen gefahren, um Gottes Willen, mit den Harleys. Aber fuhren dann zügig, ich. Ja. Und er fuhr da hinterher und so und fiel mit zurück. Und dann bin ich ein bisschen langsamer gefahren, aber wieder da. Und dann sagt er irgendwann, ach, ja, und du fährst ja richtig schnell mit dem Motorrad. Ich sage, Michi, ich fahre das Teil schon 20 Jahre. Und du nicht. Ich sagte, du hast es gerade bekommen. Die hat dir einer geschenkt, weil der an der Decke hing irgendwo im Laden. Wir fahren doch keine Rennen, um Gottes Willen. Das ist doch völlig normal. Naja, aber das hat mich schon so berührt, dass er irgendwann mir zeigen wollte. Er rief mich an und sagte, Junge, ich fahre jetzt Motorradrennen. Ich sage, wie bitte? Ich sage, Michael, du bist jetzt 36. Wie kannst du Motorradrennen fahren? Hast du nie gemacht in deinem Leben? Bist du verrückt? Weißt du, was das heißt? Die Verpflichtung und alles, der gibt doch keiner Motorrad, da musst du dir doch kaufen für ein Schweinegeld. Und lauter so Zeug. Ich sagte, was soll dir das denn bringen? Ich sagte, ich finde es ganz schön mutig von mir. Und ich sage, Michi, das ist mutig, aber Mut ist keine natürliche Voraussetzung für den Verlust des Lebens. Mhm. Wirklich. Das ist einfach Quatsch, was du da jetzt willst. Ich sage, was bringt doch nichts. Naja, es brachte auch nichts. Es brachte nur eins. Das Problem, was er später hatte, war dadurch eingeläutet schon. Dann fuhr er noch ein Jahr lang Mercedes. Mhm. Und da hat er Unfälle gehabt, die waren schon komisch. Das war das nicht der Michael, der den Unfall hatte. Das gibt es gar nicht. Das ist dann doch in der Form nie passiert. Mhm. Das waren schon Kurzschlüsse im Hirn, wirklich. Dieser Kranz von Gefäßen, der das Gehirn versorgt, der war stellenweise unterbrochen. Oder an einer Stelle besonders. Und da war dieser Teil des kognitiven Abteils da oben, das war unterfüttert. Zu wenig Sauerstoff oder was auch immer. Es ist wirklich so.
Ja.
Und dann verlierst du plötzlich die Übersicht. Und dann kam plötzlich diese Skifahrerei, diese blöde, scheiß Kamera auf dem Helm, das hat alles damit nichts zu tun.
Mhm.
Dann ist er einfach, da fuhr er in eine Strecke rein, die ist Cordon off, weißt du. Da waren die Bänder dran, alles, die Felsbrocken, die so halb unter dem Schnee versteckt waren.
Mhm.
Und da fährt er rein mit seinem Sohn. Und dann reicht so ein dumpfer Aufschlag mit dem Kopf irgendwo um, weißt du, das ist das ganz abgerissen in die Blutversorgung. Dann hat er erstmal gerinselt, ich habe jede Menge und kein Blut mehr in den. Ja. Und das war's dann. Mhm. Dann lag er da oben. Bis er dann da unten war, in Grenoble im Dings und operabel. Vielleicht noch. Es war alles zu spät.
Aber was glaubst du, was er heute machen würde? War er Teamchef? Oder hat er also Ambitionen? Hat er mal mit dir drüber gesprochen?
Nee. Er hätte sicherlich, wäre mit dem Mick schon rumgezogen und hätte versucht, den irgendwo da reinzuschieben.
Mhm.
Hätte auch das Ehrgeiz hätte er schon gehabt, glaube ich. Aber heißt, der Mick ist auch kein Überflieger.
Mhm.
Der Mick Doohan, der viel bei ihm lebte, und der so heißt der Sohn auch Mick. Und du ein guter Freund von dem. Und der sollte dann, war dann auch als Berater, als er seine Motorradideen hatte, als Coach, wollte ihn da. Irgendwann habe ich ihn gesehen und gesagt, und Mick, wie geht's? Sagte, ich bin weg. Sagte, der Michael ist beratungsresistent, der hört nicht zu, dem interessiert kann man gar nichts. Du hast seine eigene Meinung. Sagte, er war Weltmeister, ja, Mick tun. Der weiß, wusste, wovon er redet.
Mhm.
Michael wusste, ist alles besser. Egal was, ist furchtbar. Bei mir kam er an, in der Dijon, da war ich schneller als er im Training. Sagte, Jochen, wieso bist du schneller als ich? Ich sage, Michael, weil ich mehr Kraft habe als du. Ganz einfach. Da fing er an damit. Wissen wir, wie die Muskeln von Uhren runtergewachsen sind, bis in die. Naja, so sind manche Leute halt gelagert. Ihm hat, weißt du, ich dachte immer, ich würde so gerne Bücher mal geben, auch so von der Betrachtung einer Welt, weißt du, die schon spannend ist. Aber kennst du das Krankenhauslied? Ne? Du musst dich überbringen, du musst dich übersiegen, doch lass dir ein Spy biegen, beim auf der Nase liegen. Spiel bitte nicht dann heitern, versag nicht auch beim Scheitern.
Das stimmt. Das sind eigentlich gute letzte Worte, weil du hast ein sensationelles Rennfahrerleben. Ich glaube, wir können auch noch Stunden und Tage weiterreden. Aber mein Flug geht. Wir müssen zum Ende kommen.
Naja.
Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren?
Zum nächsten Reitstall und den Sprit eintauschen gegen ein gutes Pferd.
Mit welchem Auto würdest du das machen?
Ach Gott, ich habe keine großen Straßenambitionen für Autos. Ich liebe alte Autos. So schöne, schöne alte Roadster, wenn es geht, offen. Und so, also, ich mag die alten 300 SL, sind tolle Autos.
Mhm.
Dann E-Type ist ein schöner, ein 4-2er. Ne? Aber auch ein Heli oder ein MG oder irgend sowas. Aber das sind alles witzige Autochen, die machen alle Spaß. Alphas.
Hast du noch irgendein altes Auto?
Oben steht einer völlig verhauen in der Garage. Ein A4 Cabrio.
Okay.
Der 5-Zylinder.
Mhm.
Aber da ist mit der Batterie mal explodiert, davor da drin, durch Überladen.
Okay.
Ja, das also plötzlich können wir richtig gemacht, aber ich kann es nicht, weil ich das ganze Zeug nicht habe hier. Du auch keine aus dem, ich war zwar Mechaniker, aber an Autos da jetzt rumzubasteln, den Motor rauszubauen, dann müsste ich irgendwo eine gute Garage haben. Ja, aber es muss mal gemacht werden, es steht da plötzlich noch rumvergammelt.
Jochen, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz tolle Einblicke in dein wirklich einmaliges Rennfahrerleben.
Und das war Jochen Maas in der alten Schule. Tja, das ist jetzt auch schon wieder so eine Legende, auf die ich mich immer gefreut habe. Wir hatten uns ja schon ganz lange verabredet und dann war aber doch nie genug Zeit dort, wo wir uns gerade getroffen haben. Und ich hatte jahrelang diesen tollen Gedanken im Hinterkopf, dass ja auch noch Jochen Maas bei mir zu Gast sein würde. Vorfreude ist wirklich die schönste Freude und es ist wirklich beeindruckend, die alten Formel-1-Videos mit ihm zu sehen, Ausschnitte aus Le Mans-Rennen, wo er dabei war, und es gibt eine ganz, ganz tolle Biografie mit ihm. Leider ist sie längst ausverkauft und ich will euch jetzt nicht die Wurst vor die Nase halten und zack, wieder wegziehen, aber vielleicht findet ihr sie ja mal im Antiquariat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich sicher auch in der nächsten Woche wieder einzuschalten und dann schauen wir mal, wer dann bei mir zu Gast sein wird. Bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.